Bevor wir starten, noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
Und ich freue mich jetzt sehr, euch den Jens Kaisinger zu präsentieren. Er ist Arzt und Autor und er hat eine Privatpraxis in Gütersloh, wo er sich vor allem spezialisiert auf Stoffwechselbeschwerden und Hormontherapie, also mit human-identischen Hormonen. Und er spricht heute über das Thema Ernährung und den Einfluss auf Angstzustände und Depressionen.
Ja, danke für die kurze Vorstellung. Das wisst ihr, ne? Wir Menschen sind eigentlich Jäger und Sammler und wir haben eine jahrmillionenalte Prägung, die wir so in den letzten Hunderten von Jahren komplett über den Haufen schmeißen und der Meinung sind, dass das auch alles ohne weiteres geht. Das ist ja ein ganz großes Thema auch hier in dem Kongress. Darauf will ich auch weiter nicht rumreiten. Wichtig ist einfach nur, wir Menschen haben eine Geschichte und in dieser jahrmillionenalten Geschichte haben sich Stoffwechselwege ergeben. Und die ändern sich nicht innerhalb von wenigen Jahrhunderten, sondern das braucht Jahrzehntausende, dass wir uns auf veränderte Lebensbedingungen anpassen. Also der Zeitraum der letzten 500, 600 oder auch 10.000 Jahre ist ein zu kurzer Zeitraum, um sich zum Beispiel an sowas wie das Getreide zu gewöhnen. Und wir sehen das halt vielfältigst. Bei uns in Gütersloh schießen diese Bäckerbuden aus dem Boden und die Leute, die davor sitzen, die sehen alle ähnlich aus. Ich finde, das macht dann auch mal Spaß, ein Foto zu schießen und zu sagen, jo, die Barbie muss nicht unbedingt so aussehen. Also es ist kein Ideal, ne? Sondern Ideale findet man in Naturvölkern. Ne? Wenn man sich also indogene Stämme anguckt, wie die von ihrer Körperform aussehen, dann wird es interessant. Es gibt ein tolles Buch. Albert von Haller hat Arbeiten von dem Weston Price zusammengeschrieben. Diese Weston Price Foundation ist auch hier im Rahmen der Messe vertreten. Und da gibt es ganz tolle Bilder, die zeigen, wie sich zum Beispiel unser Gebiss unter einer Ernährung verändern kann. Ne? Und es braucht also im Grunde zwei Generationen, damit ein Gebiss, das so aussieht, sich in ein Gebiss verwandelt, was so aussieht. Und wenn man sich das mal bei Aborigines anguckt, dann findet man das auch. Also hier wunderbar, wie es sein sollte. Und das sind im Grunde Gebisse, wie man sie dann hat, wenn zwei Generationen lang die Ursprungskost nicht eingehalten wurde, sondern auf eine Industriekost umgestellt wurde. Heute haben wir das Phänomen, dass bei vielen Kindern die Zähne ähnlich aussehen. Ne? Das wird fleißig korrigiert und das Warum wird im Grunde überhaupt nicht geklärt. Warum erzähle ich euch das? Also ich erzähle euch das, weil das mit der Psyche ist ja immer so eine Geschichte. Ne? Wenn man dann also sagt, Depression, dann werden alle möglichen Gründe herangezogen, das passt irgendwas im Stoffwechsel nicht. Dass das was mit der Ernährung zu tun hat, das sehen die wenigsten. Und ich finde es halt seltsam, ne? Wenn Ernährung dazu führt, dass sich ein Gebiss so verändert, wie wir das hier sehen, dann kann man sich durchaus fragen, ist das tatsächlich nur auf den Körper begrenzt oder nimmt es unsere Psyche tatsächlich auch mit? Und es ist in der Tat so, es nimmt unsere Psyche auch mit. Wenn man sich das da mal anguckt, wie zum Beispiel Mineralstoffstatus bei Kindern aussieht, finde ich das erschreckend. Wir haben ja bei Kindern auch Verhaltensstörungen, wir haben durchaus auch Kinder, die Depressionen haben und wenn man dann mal einen Check macht und sagt, okay, wir machen mal einen Status Quo und schauen mal, wie das mit den Mineralien aussieht, dann finden wir in der Praxis in der Regel etwas, was so ähnlich aussieht wie hier. Wenn ihr euch das anguckt, das spricht für sich selber, ne? Kalium, Magnesium, Kupfer, Zink, Selen im Tief und etwas, was besonders erschreckend ist, das Jod, was für unseren Stoffwechsel eine riesengroße Rolle spielt. Und sowas bleibt halt bei einem Kind nicht ohne Spuren und diese Situation bessert sich ja mit zunehmendem Erwachsenenalter in den wenigsten Fällen. Ne? Ich meine, wenn ihr jetzt den Sprung macht zur Paleo-Ernährung, ihr legt los mit Sport, arbeitet weniger, ernährt euch gut, dann ist das sicherlich etwas, was man wieder hinbekommt. Aber viele kriegen diesen Sprung ja nicht hin und denken dann, die Lösung ist ein Serotonin, Wiederaufnahmehemmer oder sonst was. Wenn man dann verstehen will, wie es zu solchen Mangelzuständen kommt, dann kann man sich mal den Darm angucken. Ne? Und normalerweise sieht der Darm so aus. Also das heißt, vergrößert hier mal die Darmzellen. Ihr habt hier die Nahrung. Die Nahrung hat nicht wirklich Kontakt zu den Darmzellen, weil hier ein Bakterienrasen ist und ein Schleimfilm. Und wenn die Nahrung aufgenommen wird, dann wird die Nahrung im Grunde hier durch die Zellen aufgenommen, geht in die Blutbahn, geht in die Lymphgefäße. So soll es eigentlich sein. Und wenn Darm so sortiert ist, dann haben wir diese Mangelzustände, die ich bei dem Kind gezeigt habe, übrigens nicht. Bei vielen Menschen sieht der Darm aber so aus. Es gibt gesunde Areale, wie wir das hier sehen, und es gibt Areale, die sind entzündlich. Und was man in diesem entzündlichen Areal sieht, ist, dass Nahrungsbestandteile sich zwischen den Zellen durchbewegen und darauf reagiert das Immunsystem. Das Immunsystem mag es also überhaupt nicht, wenn Nahrungsmittel oder Bakterien sich hier durchschlängeln, quasi in den Körper schmuggeln, darauf reagiert das Immunsystem. Und das Schlimme ist, dass das für den Körper nicht ohne Folgen bleibt. Ja? Leider sieht man sowas übrigens in einer Darmspiegelung nicht. Sowas kann man in einem Stuhltest nachweisen. Und ich will euch mal so einen Stuhltest zeigen, wie der aussieht. Also im Darm gibt es 400 unterschiedliche Bakterienarten, ja, je nachdem, was man isst, hat man die eine oder andere Bakterienart, die man dann haben möchte oder vielleicht auch nicht haben möchte. Das ist ähnlich, wie ihr das mit eurem Garten habt. Ne? Wenn ihr einen Kompost habt und ihr schmeißt auf den Kompost das Gemüse, dann habt ihr die Würmer und die Vögel da. Schmeißt ihr das Brot und das Fleisch auf den Kompost, dann habt ihr die Ratten da. Ne? Und bei uns im Darm funktioniert das ähnlich. Also je nachdem, was ihr in euch reinstopft, habt ihr dann Bakterien im Körper, die euch mehr oder weniger gut tun. Oder ihr habt Bakterien, die wirklich in der Lage sind, auch Gifte zu produzieren. Und bei diesem Stuhlbefund ist es so, dass es bemerkenswert ist, dass die für uns Menschen wichtigsten Bakterien, also es sind mal kurz zusammengefasst, diese hier unten, also die Enterococcus-Spezies, die Bacteroide-Spezies, Bifidus und Lactobacillus-Spezies, diese vier sind im Grunde die wichtigsten, die wir Menschen brauchen. Und was seht ihr? Genau die fehlen. So, und da gibt es natürlich dann mehr oder weniger Probleme. Zu so einem Stuhltest, wenn wir den machen, gehört noch eine zweite Seite. Und da sehen wir dann auch Veränderungen im Immunsystem. Das heißt, dieser Wert, der zeigt ganz deutlich, dass das Immunsystem, was die Schleimhäute angeht, und zwar alle Schleimhäute angeht, im Keller ist. Ja, also das heißt, ich möchte euch hier zeigen, dass eine Ernährung tatsächlich im Darm Veränderungen macht, die man nachweisen kann. Eine Darmspiegelung ist übrigens nicht die richtige Methode, sowas nachzuweisen. Eine Darmspiegelung ist ungefähr so, wenn ihr euch eine Hauswand auf 100 Meter Entfernung anguckt und dann sagt, jo, die hat keine Haarrisse. Natürlich hat die auf 100 Meter Entfernung keine Haarrisse, da muss man schon mal dichter dran. Und das geht mit einer Darmspiegelung nicht, das geht aber durchaus mit einem Stuhltest. Aber damit ist nicht Ende im Gelände. Man kann dann losgehen, kann sagen, okay, habe ich euch ja gesagt, der Darm ist hier an der Stelle entzündet, er hat diese Veränderung, ist das wirklich so. Und man kann losgehen über das Blut und kann tatsächlich Stoffe messen, die bei uns im Körper für Entzündungen sprechen. Und diese Interleukine, also eigentlich alle, die hier rot sind, die sprechen dafür, dass der Körper in einer entzündlichen Stoffwechsellage ist. Ja, das heißt, diese entzündliche Reaktion, diese kleinen Stellen im Darm, die zu vielen vorhanden sind, die dazu führen, dass der Stuhl nicht so ist, wie er sein sollte. Das ist übrigens eine interessante Frage. Ne? Wie ist Stuhlgang eigentlich normal? Haben Sie da eine Ahnung? Also wenn ich das in der Praxis frage, kommt immer, jo, mein Stuhlgang ist normal. Und dann sage ich, ja, okay, wie ist der denn? Na, und dann ist den Leuten ja peinlich, ne? Also spricht man ja nicht unbedingt so drüber. Dann sage ich, also Stuhlgang, der normal ist, ist 1 bis 2 Mal täglich, fest und geformt und man kommt quasi ohne WC-Papier aus. Ja? Und dann schlucken die Leute, ne? Ohne WC-Papier? Also WC-Papier brauche ich schon. Und da müsst ihr ja nur mal in die Drogeriemärkte gehen und mal so gucken, wie sieht das mit dem WC-Papier eigentlich aus? Ne? Also einlagig gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Zweilagig ist auch eher wenig. Dreilagig, vierlagig, Feuchtpapier und daneben findet ihr schon die Bürsten. Ja? Und das hat der liebe Gott für uns nicht vorgesehen. Ne? Also da, wo der Mensch seinen Stuhlgang verrichtet, sind die Bäume nicht ohne Blätter. Ja? Also das geht normalerweise so, der Mensch setzt Stuhl ab und kommt ohne WC-Papier aus. Also das heißt, ihr könnt jetzt mal gucken, wie ist das so bei euch. Ne? Wer dann tatsächlich ohne WC-Papier auskommt, der ist schon mal relativ gut dran. Obwohl ich an der Stelle zugeben muss, es gibt Leute, die ernähren sich hauptsächlich von Schokolade, die kriegen das auch hin. Weiß der Kuckuck, wie das läuft, aber das ist dann sicherlich nicht gesund. Ja? Also von daher, Darm nicht in Ordnung, sieht man über eine Darmspiegelung nicht, sieht man über einen Stuhlbefund und die Entzündungssituation, die kann man tatsächlich auch noch nachweisen. So, und jetzt kommt ein biochemisch etwas größerer Sprung. Wenn man sich das dann mal anguckt, wie bei uns zum Beispiel Wohlfühlhormone entstehen, dann ist das so, dass wir Menschen eine Aminosäure aufnehmen, das ist das Tryptophan. Wo ist der Laser? Da ist er. So, und dieses Tryptophan wird zu unserem Wohlfühlhormon, dem Serotonin, umgewandelt. So soll es normalerweise sein. Und das Serotonin wird dann zu unserem Schlafhormon umgewandelt. Deswegen ist das ganz häufig vergesellschaftet, dass Menschen zum Beispiel Depressionen haben und auch eine passende Schlafstörung haben, weil dieser Stoffwechselweg nicht so funktioniert, wie er sollte. Jetzt ist der Körper leider pfiffig. Also das heißt, das kann auch anders laufen. So, und dieses Bild ist jetzt ein bisschen komplizierter. Hier seht ihr das Tryptophan, was letztendlich zu Serotonin umgewandelt werden sollte. Aber ihr seht, hier taucht das Serotonin nicht auf, sondern es tauchen andere Stoffe auf. Und diese Stoffe, die hier auftauchen, die sollten eigentlich in den Mengen überhaupt nicht auftauchen, wie sie das bei manchen Menschen tun. Und die Frage ist, was ist da passiert? So, und dann möchte ich einmal zurückgehen. Ihr seht hier Interleukin. Das haben wir hier. Interferone könnte man auch noch auflisten. Und in diesem Bild seht ihr die Entzündungsstoffe auch. Die sind hier in diesem Begriff Inflammation versteckt oder Interferon. Und dieser entzündliche Prozess aus dem Darm, den wir im Blut nachweisen können, führt dazu, dass auf einmal der Stoffwechselweg des Tryptophans nicht zu dem Serotonin läuft, sondern es läuft in andere Stoffe. Und dann ist es natürlich klar, Darm ist entzündet, die Entzündungsstoffe manipulieren den Stoffwechselweg zu unserem Wohlfühlhormon und als Konsequenz haben wir irgendwelche Unstimmigkeiten in unserer Psyche, die dann Angstzustände, Depressionen oder ähnlich lauten. Und das Ganze folgt im Grunde einer Logik, wie wenn Sie sich mit dem Hammer auf den Fuß hauen und das weh tut. Ja? In dem Moment, wo Sie das sehen und der Fuß tut weh, ist es klar, Hammer, Fuß ist irgendwie eine blöde Idee. Das ist mit der Ernährung, mit unserem Darm und der Psyche genau dasselbe. Auch das kann man wieder nachweisen. Das heißt, wir stehen vor der Frage, Tryptophan, Kinurenin, Chinolinsäure, stimmt das? Und da gibt es einen Urintest, damit kann man das nachweisen. Wir können also losgehen und können sagen, jo, diese Kinureninsäure, entsteht die? Wie viel entsteht von der 5-Hydroxyindolessigsäure? Merkt euch das mal, wir gehen noch mal einen kurzen Schritt zurück. Das Serotonin wird abgebaut zu 5-Hydroxyindolessigsäure, das heißt in der Labormedizin nimmt man diesen Stoff, um zu gucken, ob genug Serotonin entsteht. Und was seht ihr hier? Die 5-Hydroxyindolessigsäure im Urin ist viel zu tief. Das heißt, ich sehe an dieser Stelle, dass viel zu wenig Serotonin gebildet wird und gleichzeitig sehe ich, dass diese Kinureninsäure viel zu hoch ist. Und damit ist klar, was in diesem Körper passiert. Nur in der typischen Kassenmedizin holt das niemand ab. Sondern in der Kassenmedizin, da geht er los mit einer psychischen Symptomatik aufgrund von was auch immer. Und dass das eine logische Ursache hat, dass das eine logische Abfolge von Stoffwechselprozessen mit diesem Ergebnis sind, das gucken wir uns in der Medizin nicht an und das sieht die Kassenmedizin leider auch überhaupt nicht vor, obwohl es diese Laboruntersuchungen dafür gibt.
Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.
Ist das soweit verständlich gewesen? Ja? Okay, super, das freut mich. So, und wir können noch einen Schritt weiter gehen. Wir können dann zum Beispiel gucken, ich gehe nochmal zurück zu diesem Stuhltest. In diesem Stuhltest fällt noch was anderes auf. Hier sind Clostridien erhöht. Und diese Clostridium-Spezies, das sind Bakterienarten, die können. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten. Unter anderem entsteht dieses Botox-Gift, was man zum Falten unter Wegspritzen macht. Das entsteht durch Clostridien. Aber auch der Tetanus-Erreger gehört zu den Clostridien. Und dieser Tetanus-Erreger ist durch das Gift, das er produziert, so problematisch. Jetzt geht es bei diesen Clostridien nicht um diese Botulinum- oder Tetanus-Erreger, sondern es geht hier um andere, die aber auch in der Lage sind, vielfältigste Gifte zu produzieren. Und dann kann sowas passieren, was wir hier im Urintest haben, dass wir auf einmal Gifte im Körper nachweisen, die von Bakterien aus dem Darm produziert werden und tatsächlich dann über den Urin auch nachweisbar sind. Das heißt, diese Giftstoffe von den Bakterien wurden aufgenommen, tauchen in der Blutbahn auf und werden über den Urin ausgeschieden und ich kann sie nachweisen. Und das kann zum Beispiel bei Kindern dazu führen, dass sie ein Kind zu Hause haben, das nachts 2 Stunden schläft und sonst nur am Rumschreien ist. Wir haben solche Tests gemacht und wir finden genau solche Ergebnisse. Wir finden das aber auch bei Erwachsenen mit psychischen Störungen, dass auf einmal Stoffwechselprodukte im Urin auftauchen, die bei uns im Gehirn tatsächlich massiv Probleme auslösen können. Und auch da wieder, ne, wenn jemand in die Praxis kommt und eine Symptomatik hat, dann stehe ich doch eigentlich als Arzt in der Pflicht zu gucken, ob das die logische Folge von Stoffwechselprozessen sein kann. Vor der Frage stehe ich bei Menschen mit Depressionen, mit Angstzuständen, aber auch bei Kindern mit Schlafstörungen, mit ADS, mit ADHS und so weiter. Und das ist halt ein Drama, dass man diesen Ideen nicht folgt. Und wir sind in der Praxis erschrocken, was man hinbekommt. Also es ist ja so, diese Tests, die kosten auch alle was. Ne? Das ist also auch kein billiger Spaß. Ne? Und es gibt schon Menschen, die deutlich rechnen müssen, ne? Die also dann mit Depressionen oder Angstzuständen in die Praxis kommen, wo wir dann da stehen. Sie können nicht 400, 500 oder 600 Euro für Laboruntersuchungen ausgeben. Und dann gibt man einfach mal den Tipp raus mit der Paleo-Ernährung. Und persönlich sind wir erschrocken, was man darüber in den Griff bekommt. Ja, es ist unfassbar. Es ist aber auch unfassbar, wie schwer manchen das fällt, auf ihre 2 Scheiben Brot morgens und 2 Scheiben Brot abends zu verzichten. Ja? Oder dass es Menschen gibt, die im Grunde tagsüber kaum klarkommen, aber dann wirklich in der Praxis sagen, mein Stück Kuchen nachmittags, das brauche ich unbedingt, ohne geht das nicht. Ja? Aber gut, da darf jeder dann für sich selbst entscheiden. Mit diesen Stoffen zum Beispiel, diese Dihydroxyphenylpropionsäuren, ne, also diese Stoffe, die kennt ihr zum Beispiel aus dem Phenylalanin. Ihr kennt das Süßungsmittel Aspartam. Und dieses Aspartam macht bei Menschen, die eine Phenylketonurie haben, im Gehirn massiv Probleme. Es wirkt sich auf die Reifung und die Funktion des Gehirns aus. Interessant ist dieser kleine Zusatz, das ist jetzt einfach mal aus Wikipedia. Ja, dieser kleine Zusatz hier ist unheimlich interessant. Daneben können auch entzündliche Prozesse die Aktivität des Enzyms schwächen und zu moderater Hyperphenylalaninämie führen. Das heißt zu hohen Spiegeln an Phenylalanin. Und auch das ist ein Stoffwechselprozess, der bei uns Menschen einen ganz deutlichen Impact in das Wohlfühl und in unseres psychisches Wohlfühl haben kann. Ja, und auch sowas wird überhaupt nicht berücksichtigt, obwohl es die Laboruntersuchungen dafür gibt. So, am Ende, ja, es gibt noch ein Highlight. Na, wir können über den Urin zum Beispiel losgehen und bestimmte Opiumverbindungen messen. Das sind zum Beispiel die Casomorphine oder die Glutenexorphine oder das Gliadorphin. Das sind Opiate, das sind Morphiumverbindungen. Ja? Und ihr wisst alle, das sind Drogen, die man mehr oder weniger teuer erwerben kann. Unser Körper ist aber auch in der Lage, das tatsächlich aus Milch- oder Getreideprodukten zu produzieren. Und es ist kurios, ne? Aus dem Casein der Milch, dafür steht das Caso hier oben. Oder aus dem Gluten können wir Menschen im Darm Drogen machen. Wir können daraus Opiumverbindungen machen. Und das hat natürlich bei Kindern wie auch bei Erwachsenen durchaus zur Folge, dass man dann auf einmal einen ADS hat oder ein ADHS hat. Und das durchaus auch bei Erwachsenen. Und auch das lässt sich tatsächlich bei uns im Körper über den Urin nachweisen. Auch solche Tests werden bei Kindern mit Verhaltensstörungen nicht gemacht. Wir machen das in der Praxis und wir haben in der Praxis kein einziges Kind, wo wir diese Zusammenhänge nicht nachweisen können. Ja. Gleichzeitig erleben wir, dass bei keinem einzigen Kind, was die Diagnose ADS oder ADHS hat, was Ritalin mit Methylphenidat verordnet bekommt, dass das im Vorfeld überprüft worden ist. Und damit haben wir natürlich dann, jetzt wieder am Beispiel von Kindern, das Phänomen, dass ein Kind eine Symptomatik hat, die nicht dazu führt, dass man guckt, ob das, wie wenn man sich den großen Zeh gebrochen hat und der Zeh wehtut, man dann guckt, ob der gebrochen ist, ja, und dann entsprechend versorgt, führt diese Diagnose bei Kindern nicht dazu, dass man guckt, ob es sein kann, dass es dahinter eine physiologische Ursache gibt. Und ich finde, das ist ein absolutes Drama. Und deswegen bei uns als Ernährungsempfehlung spielt die Paleo-Ernährung eine riesengroße Rolle. Und wenn man sich jetzt nur mal diese Geschichte anguckt mit dem Casomorphin und mit dem Gluten-Exorphin, dann kommt ganz häufig von Kollegen, ach, das ist ja gar nicht erwiesen. Ja, das ist Quatsch. Also das ist wirklich hocherstaunlich, wie häufig Menschen sich zu Dingen äußern, auch im Fachbereich, die davon nicht wirklich eine Ahnung haben. Ne? Und ich habe euch mal aufgeschrieben, was es alleine zu diesem Thema mit den Morphinen aus Gluten oder aus dem Casein, was es dazu an Studien gibt. Ja, es gibt dazu richtig handfeste Studien, die bei uns in den medizinisch-wissenschaftlichen Datenbanken hinterlegt sind. Ja, also das ist nichts, wo jemand mutig gependelt hat und dann irgendwas gefunden hat, sondern das hat tatsächlich auch im streng schulmedizinischen Wissenskontext eine Evidenz. Ne? Das hat also eine Beweisbasis. Ja, und trotzdem wird das überhaupt nicht berücksichtigt. Ja? Letzter Schritt. Nochmal biochemisch etwas anspruchsvoller. Hier habe ich euch mal aufgeschrieben, wie das bei uns mit den Hormonen läuft. Ja, wir Menschen produzieren aus dem Cholesterin unsere Hormone. Ich möchte letztendlich nur auf das hinaus, was ich hier eingekringelt habe. Und wenn wir das einmal rausnehmen, dann sieht das so aus und folgendes. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Das ist das Estradiol, das ist das Östrogen. Das haben wir Männer wie auch die Frauen. Und dieses Östrogen wird zu Östron abgebaut. Und dieses Östron, das ist erstmal unproblematisch, das wird in drei weitere Substanzen zerlegt. In das 4-Hydroxyöstron hier unten, in das 16-Hydroxyöstron und in das 2-Hydroxyöstron. Und der Clou ist, dass wenn der Körper diese Stoffe hier hochbildet, die beiden untersten, das 16 und das 4er, dann steigt das Brustkrebsrisiko an. Bei Männern übrigens das Prostatakrebsrisiko. Wenn hingegen dieser Stoff hier oben, was ich mit dem Herz markiert hatte, dieses 2-Hydroxyöstron entsteht, dann ist das so, dass das vor Prostatakrebs, vor Brustkrebs, für Myomen und Ähnlichem schützt. Jetzt ist es so, dieser Stoff wird in diese drei Stoffe umgewandelt aufgrund bestimmter Enzymfunktionen, also dieses CYP1A1, das CYP3A4, das CYP1B1. CYP steht für Zytochrom P450. Ja? Und die Frage ist ja, ne, warum wandelt der eine das mehr in diesen Stoff um und ist quasi vor Brust- und Prostatakrebs geschützt, während der andere das in diese Stoffe umwandelt und hat ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs oder für Prostatakrebs? Ja, und die Antwort, ne, auf diesem Kongress ist da ja wohl relativ logisch. Ne? Das heißt, unsere Ernährung bestimmt tatsächlich auch Enzymfunktionen. Und sowas können wir nachweisen. Und sowas machen wir uns übrigens auch zunutze. Das heißt, hat man zum Beispiel bei einem Menschen gemessen, dass er vermehrt diese 16-Hydroxyöstron bildet und damit ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen hat, dann kann ich diese Enzymfunktion manipulieren. Ich kann also losgehen, kann sagen, ich möchte, dass dieses Zytochrom 450, 3A4 weniger arbeitet und dieser schützende Stoff, der von dem Zytochrom P450 1A1 produziert wird, dass der mehr arbeitet. Und wisst ihr, mit was man das macht? Das macht man stumpf mit Omega-3-Fettsäuren. Ja, man gibt Omega-3-Fettsäuren, weil die tatsächlich eine antientzündliche Komponente haben und dazu führen, dass das Enzym, was ich haben will, mehr arbeitet, während das, was ich nicht so stark arbeiten haben möchte, ausgebremst wird. Und dass man das mit Omega-3-Fettsäuren macht, das heißt ja einfach stumpf nur, dass man das auch über die Ernährung steuern kann. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie unsere Ernährung auf unsere Enzymfunktion, auch auf das Ablesen von Genen, einen Impact hat. Und deswegen, unsere Gene, die steuern unsere Gesundheit nur zu 20%. 20%. Über 50% macht gesundheitsbewusstes Verhalten auf. Und es gibt ja dieses humane Genomprojekt, wo man losgegangen ist und die menschlichen Gene analysiert hat. Und interessanterweise gibt es Menschen, die haben in ihren Genen wirklich Dinge drin, die eigentlich bedeuten, dass die hochgradig krank sein müssten. Sind sie aber nicht. Und das kann man bis heute nicht wirklich klären, warum es Menschen gibt, die Genstrukturen haben, die eigentlich zwangsläufig schwerste Erkrankungen bedeuten und nichts haben. Und das zeigt einfach, wie wichtig unsere Lebensweise ist, wie wichtig unsere Ernährungsweise ist, damit wir klarkommen. Ja, damit unsere Enzyme das machen, was sie machen sollen, damit unser Stoffwechsel das bekommt, was er braucht. Und wenn das hinkt, dann kriegen wir Menschen Symptome. Und die erste Frage muss immer sein, warum habe ich etwas und welchen Einfluss kann ich selber nehmen, um das wieder hinzubekommen? Und Ernährung ist da leider, leider weit unterschätzt. Ich glaube, das war es, was ich euch sagen wollte. Genau. Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Salutem Solutions OHG in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.